HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
An den Finanzmärkten wünscht man sich nur eins, dass der Brexit-Wahnsinn endlich vorbei ist.
Ich denke, dass wir davon ausgehen müssen, dass das Risiko eines harten Brexit stark gestiegen ist. Wir sind mittlerweile doch bei an die 50%.
Lass das Chaos stürmen, die Wolken sich zu Bergen türmen. Ich warte und harre der Form.
Das, was uns chaotisch erscheint, ist trotzdem geordnet. Irgendwie. Das ist die wichtigste Botschaft der Chaosforschung.
Die Chaostheorie lehrt sicherlich eines, nämlich dass die Natur und die Welt viel komplizierter ist, als bisher angenommen worden ist.
The chaos is basically a sign that things can change.
Das politische Chaos ist ein Zeichen dafür, dass Dinge sich ändern können.
Strukturiertes Verhalten und chaotisches Verhalten liegen unglaublich eng zusammen.
Die Kreativität kennt hier genauso keine Grenzen wie das Chaos.
Top oder Flop heißt es heute. Das britische Unterhaus entscheidet über das Brexit-Abkommen. Findet das Papier nicht die Zustimmung der Parlamentarier, ist das nicht nur eine Niederlage für die britische Premierministerin Theresa May. Es droht der harte Brexit, es droht Chaos. Darin sind sich Politiker und Beobachter einig. Aber was ist eigentlich am Chaos so schlimm? Schafft es nicht Raum für die Überprüfung bestehender Regeln, vielleicht sogar für bessere neue Ordnungen? Gähnend leerer Raum heißt Chaos schließlich auf Griechisch und das klingt doch nach Möglichkeiten. Auch für kreative Prozesse ist ein gewisses Maß an Chaos hilfreich. Darin sind sich Kreativitätsforscher einig. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären, schrieb Nietzsche. Struktur und Klarheit werden dabei allerdings als die nötigen Gegenspieler des ungeordneten Durcheinanders gebraucht. Wann also wird Chaos gefährlich für Prozesse, für Systeme, für Staatenbündnisse? Darüber wollen wir heute sprechen. Tohuwabohu, jedem Chaos wohnt ein Zauber inne, haben wir getitelt. Tohuwabohu kommt aus dem Hebräischen, Luther übersetzt mit Wüst und leer, Freiraum also. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor aus dem Buch der Bücher und aus der Beschreibung dessen, was auf das Urchaos folgt, die Schöpfung.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht.
Wow, und es ward Licht, Ende des Chaos, Anfang der Ordnung. So hört sich die Schöpfung bei Haydn an und hier spürt man die Befreiung, die das Ende des Chaos, der Beginn der Ordnung bedeuten kann. Heute geht es um das Ende einer Ordnung. Nach Befreiung fühlt sich der heutige Tag nicht an. Allseits wird ein Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus befürchtet. Selbst wenn es von den Parlamentariern verabschiedet würde, ist die zukünftige Ordnung fragil. Und schon jetzt darf man getrost von Chaos sprechen, das im Zuge der Brexit-Verhandlungen Einzug gehalten hat in Großbritannien und die EU. Wie es dazu eigentlich kam, ist dabei schon fast vergessen. Deswegen zuerst ein kleiner Rückblick von Jens-Peter Marquardt.
23. Januar 2013.
Premierminister David Cameron kündigt ein Referendum über die britische Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. Er will damit die EU-Rebellen in seiner konservativen Partei ruhigstellen und den Aufstieg der EU-feindlichen UKIP bremsen. Ein baldiges Referendum ist aber unwahrscheinlich. Camerons Koalitionspartner, die europafreundlichen Liberaldemokraten, sind strikt gegen eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft.
7. Mai 2015.
Camerons Konservative gewinnen bei der Unterhauswahl überraschend die absolute Mehrheit. Die Liberaldemokraten sind damit nicht mehr an der Regierung beteiligt. Der Premierminister muss jetzt liefern. Er kündigt Verhandlungen mit Brüssel an und erreicht eine Notbremse, die den Zuzug von EU-Bürgern nach Großbritannien begrenzen soll. Mit diesem Ergebnis geht Cameron in das Referendum und empfiehlt den Briten, für den Verbleib in der Europäischen Union zu stimmen. Die Meinungsumfragen sagen voraus, dass die Bürger dieser Empfehlung mehrheitlich folgen werden.
23. Juni 2016.
Die Briten stimmen über die EU-Mitgliedschaft ab. Am nächsten Morgen wachen sie mit dem überraschenden Ergebnis auf, dass 52% für den Austritt gestimmt haben, 48% für den Verbleib. David Cameron kündigt daraufhin seinen Rücktritt an.
13. Juli 2016.
Die Konservativen wählen die bisherige Innenministerin Theresa May zur Vorsitzenden und neuen Regierungschefin. Die Premierministerin verspricht, dem Votum der Bürger zu folgen und das Land aus der EU herauszuführen. Allerdings gibt es noch keine Pläne für den Brexit. In der Regierung hatte niemand damit gerechnet, dass die Bürger sich für den Austritt entscheiden.
29. März 2017.
Theresa May schickt endlich den offiziellen Kündigungsbrief nach Brüssel. Damit beginnt jetzt die zweijährige Frist für die Austrittsverhandlungen.
18. April 2017.
Die Premierministerin kündigt vorgezogene Neuwahlen an. Sie hofft darauf, die konservative Mehrheit im Unterhaus auszubauen, um so den Brexit-Prozess reibungslos durchs Parlament bringen zu können.
8. Juni 2017.
Anders als in den Meinungsumfragen vorhergesagt, verlieren die Konservativen bei der vorgezogenen Unterhauswahl die absolute Mehrheit. Premierministerin May macht trotzdem weiter. Die DUP, die Partei der nordirischen Protestanten, verspricht, ihre Minderheitsregierung zu unterstützen.
19. Juni 2017.
Die Brexit-Verhandlungen in Brüssel beginnen. Es sind schwierige, komplizierte Gespräche. Die Briten wollen unter anderem weiter freien Handel mit der EU treiben, aber auch eigene Handelsabkommen mit anderen Ländern schließen und den freien Zuzug von EU-Bürgern auf die Insel beenden. Brüssel lehnt das als Rosinenpickerei ab.
25. November 2018.
Der Europäische Rat billigt nach langem Hin und Her in den Verhandlungen das Austrittsabkommen und die Erklärung über die zukünftige Partnerschaft mit Großbritannien.
15. Januar 2019.
Das britische Unterhaus soll heute die beiden Brexit-Abkommen billigen. Die Premierministerin hatte einen ersten Versuch im Dezember kurzfristig abgeblasen, weil sie eine Niederlage im Parlament befürchten musste. Seitdem sind die Erfolgsaussichten allerdings nicht besser geworden.
Jens-Peter Marquardt mit einer Chronologie des Brexit bis hierhin. Jetzt steht die Stunde der Entscheidung unmittelbar bevor. Heute Abend soll abgestimmt werden. Brexit-Chaos schon jetzt, Chaos vielleicht bald noch mehr. Wie gefährlich kann dieses Chaos werden? Graham Lucas ist britischer Journalist. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ist das Chaos noch abzuwenden?
Ja, also man kann, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass die Briten eine derartige Situation im Parlament wahrscheinlich nicht erlebt haben seit vielleicht 1956 bei der Krise um Suez, wie es damals hieß, als die Briten und Franzosen gemeinsam Ägypten angegriffen haben. Es ist einfach im Moment, wenn sie wollen, ein absoluter Scheideweg-Augenblick. Wenn die Abstimmung heute verloren geht für Frau May, weiß man nicht, was morgen passiert. Man ist sozusagen im parlamentarischen Neuland und die Experten, die wirklich sehr, sehr nah dran sind und jeden Tag darüber berichten, sie haben ihre Prognosen mehr oder weniger eingestellt. Sie wissen einfach nicht, was kommt.
Es wird ja eben vor allen Dingen vor dem Chaos gewarnt, was kommen könnte. Das wird auch als Drohkulisse jetzt vor der Abstimmung eingesetzt. Wenn der Entwurf nicht durchgeht, wird das Chaos umso größer. Wie sehen Sie das denn? Wie chaotisch könnte die Zeit danach werden? Oder welche Schatten wirft vielleicht dieser mögliche chaotische Zustand schon jetzt auch auf die jetzige Situation?
Ja, also zumindest ist es natürlich so, dass man noch einen Weg hat, mehrere Wege hat, um das Chaos abzuwenden. Vom Chaos meine ich ein Ausscheiden aus der EU ohne Abkommen. Also das ist zweifelsohne der chaotischste Weg. Das würde ja bedeuten, dass man quasi keine Übergangszeit hat und das heißt dann natürlich auch direkt Zollkontrollen und Personenkontrollen an den Grenzen. Man ist im Grunde genommen weder in der EU noch in Großbritannien ausreichend vorbereitet auf dieses Chaos. Aber wie ich sagte, man kann es noch abwenden. Also Frau May hat die Möglichkeit, um eine Verlängerung von Artikel 50 zu beantragen. Aber ich denke, dieser Weg ist nur für die Europäische Union gehbar, wenn am Ende ein Referendum steht, ein zweites Referendum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die EU diesen Weg nicht mitgehen wird, wenn die Absicht der Briten nur ist, einfach auf Nimmerlandstag weiter zu verhandeln.
Mhm. Also ein zweites Referendum wird man ja nicht vor Ende März hinkriegen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das erste Referendum hat 5 Monate gedauert zu organisieren in 2016. Es ist natürlich so, dass wir keine geschriebene Verfassung haben, wo sowas reguliert ist. Und für ein Referendum muss ein Gesetz durchs Parlament gebracht werden und die Bedingungen des Referendums müssen definiert werden. Und wenn sie diesen Weg geht, haben wir aber immer noch keine Sicherheit, dass sie dafür eine Mehrheit bekommt. Also auch dieses Vorhaben könnte scheitern.
Dann gibt es die anderen Optionen. Der Oppositionsführer Corbyn spricht von Neuwahlen, Misstrauensvotum. Auch das liegt auf dem Tisch. Sind das realistische Optionen?
Also ich sehe es ehrlich gesagt im Moment nicht. Er hat in den vergangenen Wochen mehrmals überlegt, ein Misstrauensvotum zu veranstalten und dann hat vor Angst vor der eigenen Courage bekommen und hat es doch nicht gemacht. Das Problem ist einfach, so wie die Kräfteverhältnisse sind im Unterhaus, musste Corbyn auf jeden Fall Rebellen aus den konservativen Reihen rüberziehen. Und sie haben diese konservativen Rebellen, angeführt von Dominic Grieve, ein Europaabgeordneter, der gegen den Brexit ist, er hat gesagt, er bringt die eigene Regierung nicht zu Fall. Dann wäre die Chance, dass Corbyn versucht, die nordirischen Protestanten, also DUP, wie sie da heißen, rüberzuziehen auf seine Seite. Sie haben bis jetzt die Regierung May unterstützt, weil es ja auch im Moment eine Minderheitenregierung ist. Aber es gibt im Moment noch kein Anzeichen, dass die DUP rüberwechseln würden zu Corbyn, weil Corbyn, er ist nicht sehr deutlich geworden mit seinen Brexit-Vorstellungen, aber sie laufen schon, sagen wir mal, eher in Richtung einer Zollunion als auf Dauer. Und das würde ja bedeuten, dass das für die DUP nicht akzeptabel wäre. Also ich sehe im Moment nicht eine ausreichende Zahl von Abgeordneten, die Corbyn unterstützen würden.
Also auch das sieht nicht nach Ende des Chaos aus. Und es klingt auch so, wie Sie das beschreiben, Herr Lukas, dass ja eben eigentlich jetzt schon in diesen Mehrheitsverhältnissen einiges an Chaos herrscht. Also auch eine überparteiliche Mehrheit sich ja schon gegen die Regierung gefunden hat. Was bedeutet das denn auch für ein Chaos, wenn jetzt das Scheitern noch dazukommt, für die anderen europäischen Länder, für die Handelspartner?
Es ist natürlich für alle inzwischen eine Hängepartie. Also die Länder, die am meisten verlieren werden, wenn es um die Handelspolitik geht, sind im Grunde genommen die Anrainerstaaten, also Dänemark, Deutschland, Belgien, Frankreich, die Niederlande. Die haben alle enge Handelsbeziehungen mit Großbritannien und sind involviert bei dieser sogenannten Just-in-Time-Produktion, auch eng verflochten in der Fischereiindustrie und so weiter und so weiter. Wenn es zu einem Chaos kommt bei der Abfertigung von Lastwagen in Frankreich, beispielsweise in Calais, bei Dunkirchen und so weiter, also all diesen Häfen werden einfach solche Probleme bekommen mit der Abfertigung. Also man hatte ja auch vor kurzem simuliert, was es bedeuten würde, wenn ein Lastwagen nur 2 Minuten lang in Dover festgehalten wird, bevor es auf die Fähre kommt. Das Ergebnis war ein Stau auf der britischen Seite von 30 oder 40 Kilometer.
Das ist das Sichtbare am Chaos, was man jetzt schon beobachten kann, wenn solche Übungen stattfinden. Aber wäre denn das Chaos wirklich beendet? Würde der Entwurf entgegen aller Erwartungen heute Abend durchgehen oder gäbe es wenigstens ein abgemildertes Chaos, aus dem eine neue Ordnung entstehen könnte, neue Modelle entwickelt werden könnten, wie Beziehungen wie zu Norwegen oder zur Schweiz?
Also zunächst einmal, wenn Mays Abkommen mit der Europäischen Union durchgeht, hat man ab dem 29. März eine sogenannte Übergangszeit. Und in dieser Zeit ändert sich ja gar nichts. Und man hatte ja auch vereinbart in dem zweiten Abkommen in der politischen Erklärung, dass man so schnell wie möglich zu einem geregelten Handelsabkommen kommen möchte. In diesem Sinne hat man viel davon gesprochen, dass man ein Freihandelsabkommen anpeilt mit einigen Vorteilen für Großbritannien, mit einigen Vorteilen für die Europäische Union, mit der Absicht, einen reibungslosen Handel aufrechtzuerhalten. Also wenn Mays Gesetz durchgeht, wird es, denke ich mal, so gut wie kein Chaos geben. Also das löst quasi das Problem. Nur, nochmal, dieses Gesetz geht, denke ich, heute nicht durch. Die Schätzungen variieren ein wenig, aber das hilft Frau May nicht. Also entweder verliert sie um die 170 Stimmen oder diese Zahl kann sich steigern auf über 220. Und das wäre die größte parlamentarische Niederlage einer amtierenden Premierministerin oder eines amtierenden Premierministers seit Anfang der 1930er Jahre. Normalerweise würde man dann halt erwarten, dass ein Misstrauensvotum erfolgt und dass es wieder Neuwahlen gibt. Mhm. Aber wir leben nicht in normalen Zeiten.
Chaotische Zeiten kommen auf Großbritannien und auf die EU zu, scheitert das Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus heute Abend. Graham Lucas, britischer Journalist, vielen Dank. Tohu wabohu, jedem Chaos wohnt ein Zauber inne, der Tag in HR2 Kultur. Beim Scheitern des Abkommens zum Brexit müssen wir wohl ein Fragezeichen hinter diese Aussage machen. Den Zauber spüren nicht alle, andere sehen sich vielmehr grundsätzlich nach Ordnung, nach strenger, verlässlicher Ordnung. Der japanische Konzeptkünstler Onkawara zum Beispiel ließ auf der Documenta 11 zwei Stimmen Jahreszahlen verlesen. Kontinuität ohne Chaos.
6901 AD.
6902 AD.
6903 AD.
6904 AD.
6905 AD.
6906 AD.
6907 AD.
6908 AD.
6909 AD.
6910 AD.
6911 AD.
6912 AD.
Und das geht weiter und weiter. Hat auch was Beruhigendes, wenn alles einfach so weitergeht, ohne Chaos. Verlässlichkeit in der Kontinuität. Alles in bester Ordnung bis weit in die Zukunft. Der Konzeptkünstler Onkawara mit seinem Kunstwerk One Million Years auf der Documenta 11. Aber warum haben wir eigentlich so Angst vor dem Chaos? Warum wirkt es als Drohung von Theresa May gegenüber den Parlamentariern des britischen Unterhauses, die in wenigen Stunden abstimmen? Schließlich kommen wir doch aus dem Chaos. Schließlich war es schon einmal Voraussetzung für den Kosmos, für die Ordnung, in der wir leben. Thorsten Schweinhardt über den Weg von Chaos zu Kosmos in Schöpfungsmythen.
Auch eine Schöpfungsgeschichte muss irgendwo anfangen. Aber was war eigentlich vor dem Anfang? Für die alten Griechen war die Antwort klar. Vor dem Anfang war das Chaos. Wie man sich diesen Urzustand vorstellen muss, erklärt der römische Dichter Ovid in seinen Metamorphosen.
Eine rohe, ungeordnete Masse. Nichts als träges Gewicht und auf einen Haufen zusammengeworfene Samen von Dingen ohne rechten Zusammenhang. Zwar gab es da Erde, Wasser und Luft, doch konnte man auf der Erde nicht stehen, die Woge ließ sich nicht durchschwimmen, und die Luft war ohne Licht. Keinem Ding blieb die eigene Gestalt, weil in ein und demselben Körper Kaltes kämpfte mit Heißem, Feuchtes mit Trockenem, Weiches mit Hartem, Schwereloses mit Schwerem.
Das Wort Chaos hat sich vermutlich aus dem Wort Kaino entwickelt, dem griechischen Verb für Auseinanderklaffen. Genauso stellten sich die Griechen das Urchaos vor, als eine klaffende, gähnende Kluft. Doch ganz so leer war diese Urschlucht auch wieder nicht. Im Chaos waren schon alle Bestandteile vorhanden für eine geordnete Schöpfung, auf Griechisch Kosmos. Irgendwann entstieg Gaia dem Chaos, die Mutter Erde. Ihr folgten Nyx, die Nacht, Erebos, die Finsternis und Tartaros, die Unterwelt. Damit der Kosmos nicht ganz so düster wurde, folgte diesen finsteren Gesellen noch Eros, die allumfassende Liebe. Auch die Germanen kannten eine Urschlucht, die vor jedem Anfang existierte. In der Edda, einer isländischen Sammlung von Götter- und Heldenliedern, trägt sie den Namen Ginnungagap. Schon der Klang des Wortes macht deutlich, wie sich die Germanen diesen Ort vorstellten. Ginnungagap war die Kluft der Klüfte, der gähnende Abgrund vor dem Beginn von Raum und Zeit.
Da war nicht Sand, nicht See, nicht salzige Wellen, nicht Erde unten, noch oben Himmel. Gähnung grundlos, doch Gras nirgend.
Im Unterschied zum Chaos der Griechen gab es jenseits von Ginnungagap aber noch weitere Urorte. Im Süden lag Muspelheim, das Reich des Feuers, und im Norden Niflheim, das Land von Nebel und Eis. Die gähnende Kluft trennte Feuer und Eis. Irgendwann trafen die beiden Polaritäten schließlich doch aufeinander. Aus dieser Vereinigung entstanden die ersten Lebewesen, der Riese Ymir und Autumbla, die Urkuh. Die Vorstellung von einem chaotischen Urzustand regt auch heute noch unsere Fantasie an. So ist der ewige Kampf zwischen Ordnung und Chaos ein Grundthema sogenannter Space Operas. Das sind groß angelegte Erzählungen aus dem Bereich der Science Fiction, die oft selbst einen stark mythischen Charakter haben. Bekanntestes Beispiel ist wohl die deutsche Heftromanserie Perry Roden. Eine zentrale Rolle in diesem Sternenepos spielen die Kosmokraten, unglaublich hochentwickelte Wesen, die die Ordnung im Universum aufrechterhalten. Ihre Gegenspieler sind die Chaotarchen. Sie verbreiten Chaos, weil sich ihrer Ansicht nach das Leben nur im Chaos uneingeschränkt und frei weiterentwickeln kann.
Ordnung und Chaos als Gegenspieler, widerstreitende und ergänzende Prinzipien. Professor Klaus Mainzer, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker an der TU München und an der Uni Tübingen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Mainzer, ist denn Chaos unverzichtbarer Teil jeder Ordnung?
Ohne Umschweife ja. Denn unter Chaos verstehen wir heute einen unberechenbaren, unkontrollierbaren Zustand in einem komplexen System, das aus vielen Elementen besteht. Also das können molekulare Systeme sein, zelluläre Systeme, Populationen. Also stellen Sie sich vereinfacht vielleicht eine Strömung eines Flusses vor und in der Mitte des Flusses soll ein Hindernis sein, etwa ein Brückenpfeiler. Und dann können wir in Abhängigkeit von der Strömungsstärke und Geschwindigkeit dahinter das Entstehen hinter diesem Brückenpfeiler von unterschiedlichen Wirbelbildern sehen. Also wenn das System in Ruhe ist, also nehmen wir an, der Fluss steht wie ein See, dann ist glatt, dann haben wir Gleichgewicht. Wird die Strömung leicht erhöht, dann sehen wir auf einmal erste Wirbel, also solche periodischen Kreisbewegungen dort im Wasser. Bei steigender Geschwindigkeit verbinden die sich und schließlich etwa bei Hochwasser haben wir dahinter chaotische Strudel. Und dasselbe können wir übrigens in einem ganz anderen Feld auch noch in der Natur, in der Medizin beobachten. Sie kennen ja alle die EKG-Kurven und im Gleichgewicht, das wäre jetzt der Tod, dann zeigt das Messgerät eine Gerade an. Und schließlich können wir periodische Schwankungen unterscheiden. Die können ganz starr und regelmäßig sein bei den Sinuskurven. Sie können aber auch kleine Abweichungen aufzeigen. Das ist dann der gesunde Fall, sagen die Mediziner. Aber es kann auch ein völlig chaotischer, unregulärer Zustand auftreten. Und das wäre etwa Herzkammerflimmern oder Multiorganversagen. Das gesamte System bricht zusammen. Und was hier entscheidend ist, ist, dass dieser chaotische Zustand empfindlich abhängt von kleinsten Anfangsbedingungen. Das könnte also beim Herzinfarkt bedeuten, dass irgendwo lokal im Herz eine wichtige Arterie verschlossen ist. Dasselbe gilt auch für Kreislaufkollaps oder was auch immer, was schließlich zu einem globalen, chaotischen und letztendlich unkontrollierbaren Zustand führen kann.
Ist das denn was, also jetzt beim zweiten Beispiel vielleicht nicht, aber bei dem Flussbeispiel, da kann man sich ja vorstellen, durch diese Veränderung, durch diesen Eingriff entsteht eine neue Ordnung. Das wirkt vielleicht erstmal wie Chaos, aber es verändert sich etwas und dann spielt sich das ja wieder ein. Das wäre ja auch möglicherweise für die, die jetzt mit einer guten Brexit-Lösung rechnen, auch eine Option oder eine Hoffnung, dass sich da was Neues gut einspielt.
Ja, das nennt man übrigens Resilienz. Das sind also Ordnungen, die die Schwingungen des Gesamtsystems auffangen und dann wieder in den alten Gleichgewichts- oder periodischen Zustand wieder zurückschwingen. Aber auch das lehrt eigentlich die Systemforschung, wenn kritische Werte, man nennt das die Kontrollparameter oder Kontrollwerte, wenn kritische Werte überschritten sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Also um in der Natur zu bleiben, die Klimamodelle sind so ein Beispiel. Wir können hier nicht beliebig mit der Natur versuchen, wie der amerikanische Präsident einen Deal einzugehen. Wenn bestimmte kritische Werte überschritten sind, dann ist das System nicht mehr resilient, dann kann es nicht mehr in den alten Zustand zurückschwingen und dann ist wirklich Feuer unterm Dach. Und dann fährt das System wirklich unwiderruflich vor die Wand. So ist es in der Natur. Das sind die Systemgesetze. Und wenn man das Ganze jetzt anwendet, etwa auf die Märkte, dann kann man ähnliche Entwicklungen auch beobachten. Das heißt, meine Botschaft ist eigentlich, man muss auf diese kritischen Werte achten, was wir unbedingt brauchen für die komplexen Systeme heute in der Natur, aber auch in der Wirtschaft, ja in der Politik, sind Frühwarnsysteme. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir hatten ja beim Brexit dasselbe Phänomen. Da war ein Premierminister, ein britischer, und der spekulierte auf seine Wiederwahl, die anstand. Also ein ganz lokales Ereignis und er stürzt sein ganzes Land damit, also wirklich in einen solchen hochbrisanten Zustand, von dem wir alle hoffen, dass er nicht am Ende unkontrollierbar und chaotisch wird. Also in der Politik brauchen wir es eben vielleicht am dringendsten und in der Umwelt Frühwarnsysteme. Wir müssen uns genau überlegen, wo wir uns darauf einlassen und versuchen, diese kritischen Werte zu vermeiden.
Wie kann man denn diese kritischen Werte überhaupt einschätzen?
In der Naturwissenschaft, da es sich hier um quantitative Modelle handelt, lässt sich das einigermaßen verlässlich durchführen. Wir unterscheiden von hochdimensionalen und niedrigdimensionalen Systemen. Also das mit dem Fluss, das ist überschaubar. Oder jetzt haben wir im Moment das Lawinenchaos in den Alpen. Das heißt, es ist ein ähnliches Phänomen übrigens auch. Man kann die kritischen Werte, Lawinenabgang und so weiter, kann man durchaus einschätzen. Und dann gibt es natürlich dumme Menschen, die trotzdem sich selber und andere, die Retter eben, in Gefahr bringen und einfach da reinlaufen. Und so verhalten sich eben auch manche Politiker, die nicht den Überblick haben über die Wirtschaft und die politischen Folgen ihres Handelns. Also auch hier brauchen wir Frühwarnsysteme, aber zugegebenermaßen ist es in der Wirtschaft und in der Politik sehr viel schwieriger, weil die Systeme hochkomplex hier sind. Wesentlich mehr Größen in der Wechselwirkung sind zu berücksichtigen, als wir das aus der Naturwissenschaft kennen.
Das Chaos darf nicht zu groß werden, sonst kippen Systeme in der Natur, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Professor Klaus Mainzer, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker von der TU München und der Uni Tübingen, herzlichen Dank. Bringen wir noch einmal alles in seine beruhigende, zuverlässige Ordnung mit Onkavaras One Million Years.
7295 AD.
7296 AD.
7297 AD. 7309 AD 7300 AD 7301 AD
7302 AD
7303 AD
7304.
Die Uhr tickt, die Zeit schreitet voran, unaufhaltsam bei Onkawara, durch nichts zu erschüttern. Tohuwabohu, jedem Chaos wohnt ein Zauber inne, der Tag in HR2 Kultur. Am Tag der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus wollen wir auch auf das interessante Spiel von Ordnung und Chaos in anderen Lebensbereichen schauen. Tohuwabohu, dieser Begriff für ein großes Durcheinander, kommt aus dem Hebräischen. In der Bibel findet sich das Tohuwabohu im ersten Buch Mose, wie vorhin gehört, übersetzt es Luther mit Wüst und leer. Das ungeordnete Durcheinander, was wir heute damit assoziieren, findet sich dagegen eher in Kinderzimmern oder in Theater oder Film und ist gerne Teil urkomischer Szenen, in denen alles bezaubernd und im höchsten Maße erheiternd drunter und drüber geht. Ist das bezaubernde, wirkliche Chaos?
Regel Nummer 1 für Komödien: Am Anfang ist nicht das Chaos. Das Chaos muss sich erst langsam auftürmen, so wie die Berge unzähliger Pappschachteln mit Schuhen, Hüten und Krawatten im Büro des Coca-Cola-Managers McNamara, der einen Kommunisten als Grafen verkleiden will.
Nein, nein, ausschließlich weiße Hemden, 2 Dutzend, französische Manschetten,
jawohl.
Taschentücher, okay, Socken, ausgezeichnet. Wenn er sie nicht anziehen will, machen wir ihm die Füße schwarz.
Jawohl.
Wo sind die Pyjamas?
Hier bitte. Nach der neuesten Mode.
Schauerlich.
1, 2, 3, also Schritt für Schritt entsteht das Chaos in der Komödie. Verwickeln sich die Handlungsfäden ineinander, wird der gordische Knoten eingefädelt, sodass die anfängliche Ordnung und alle, die um sie bemüht sind, ins Stolpern und ins Wanken geraten. Würde das Chaos schon am Anfang herrschen, wäre es für die Zuschauer nur verwirrend und nicht komisch. Aber die Zuschauer, und das ist Regel Nummer 2, haben miterlebt, wie es zum Chaos gekommen ist. Anders als die Protagonisten, von denen zwar jeder sein Schärflein zum Chaos beigetragen hat, aber ohne die Beiträge der anderen zu kennen, versteht sich. Kurz vor Ende werden dann alle von dem Chaos überrollt, das sie mit vereinten Kräften angerichtet haben. Es sind also die Protagonisten, die verwirrt sind. Die Menschen im Zuschauerraum dagegen können endlich mal ein Chaos genießen, weil sie nicht davon betroffen sind. Dass auch sie vielleicht irgendwann einmal den Überblick verlieren, muss die Zuschauer nicht schrecken, denn sie wissen dann immer noch mehr als die Protagonisten. Und manchmal gibt es sogar eine Figur im Stück, die nur dazu da ist, das Chaos zu betrachten. Der alte Mann zum Beispiel, der in dem Film Der rosarote Panther einen Dorfplatz zu überqueren versucht und immer wieder von unzähligen Autos daran gehindert wird. Es sind immer dieselben Autos, die sich auf einer Verfolgungsjagd befinden und jedes Mal aus anderen Richtungen kommend an ihm vorbeirasen. 2 davon gesteuert von Männern in Gorilla-Kostümen, die sich bei einem kurzen Stopp durchs Wagenfenster und an dem alten Mann vorbei miteinander unterhalten.
Hast du eine Ahnung, George, wie man aus diesem Irrgarten hier herauskommt?
Ich weiß nicht. Alle Straßen enden auf diesem Platz. Ich war schon hier drüben und dort drüben. Ein Labyrinth.
Der rote Faden in diesem Labyrinth ist den Darstellern natürlich in jedem Augenblick präsent. Und so können auch sie das Chaos genießen, in dem sie drinstecken. Weil sie nicht nur wissen, dass sie auf jeden Fall wieder auftauchen werden, sondern auch, weil das Chaos für sie in all seinen Entwicklungsstufen vorhersehbar ist. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. So lautet frei nach Shakespeare Regel Nummer 3. Denn um das komische Chaos auf die Spitze zu treiben, muss die Handlung natürlich immer die jeweils absurdest mögliche Wendung nehmen, was bei einem echten Chaos nur Murphys Gesetz bewirken könnte. Wenn zum Beispiel in der Komödie Oscar mit Louis de Funès immer wieder 3 gleich aussehende Koffer verwechselt werden, einer mit Geldscheinen, der 2. mit Juwelen und der 3. mit Damenunterwäsche, und es wird von Zeit zu Zeit einer dieser 3 Koffer geöffnet, dann ist es natürlich völlig klar immer nur der mit der Damenunterwäsche.
In diesem Koffer da, der vor Ihnen steht, befinden sich 600.000 Francs in Banknoten.
Wo ist denn der Schmuck geblieben?
Du, lieber Mann, die tun sich mit dem Begreifen sowieso schwer. Fordern Sie nicht noch Komplikationen raus. Also öffnen Sie den Koffer, Sie werden staunen. Alle! Ah! Ah! Ich hab Hirnsausen!
Egal, ob nur die Protagonisten Hirnsausen kriegen oder am Ende auch die Zuschauer, kein Chaos ist so durchkalkuliert wie das Chaos in einer Komödie. Was aber am Ende aus dem Chaos wird, dafür scheint es keine verbindliche Regel zu geben. Mal löst es sich auf und jeder Pott bekommt seinen Deckel, mal geht einfach der Vorhang zu und lässt alle Fragen offen und mal fängt es direkt nach dem Happy End wieder von vorne an mit dem Chaos, weil im Koffer leider immer noch kein Geld und keine Juwelen zum Vorschein kommen, sondern schon wieder nur Damenunterwäsche.
Und dann ist das Chaos perfekt. Oliver Glab über das inszenierte Chaos, das nur dann perfekt sein kann, wenn es strengen Regeln folgt. Professor Rainer Matthias Holm-Hadula, Kreativitätsforscher an der Uni Heidelberg. Guten Tag.
Tja, schönen guten Abend.
Spaßig ist es ja vor allem, das Chaos zu beobachten, nicht Teil des Chaos zu sein, oder?
Mit Sicherheit. Das Beobachten ist ja schon eine Bewältigung des Chaos. Ja, dies eine Verarbeitung. Selbst das Denken über das Chaos ist ja schon eine gewisse Strukturierung des Chaos. Und da fragen Sie mich natürlich als Kreativitätsforscher. Ich glaube so als These, dass kreativ nicht die Inszenierung des Chaos ist, sondern dessen Bewältigung.
Aber da gibt es ja unterschiedliche Charaktere. Dem einen macht das Chaos schon an sich Angst, Gewohnheiten aufzugeben, was Furchtbares. Und die anderen finden das interessant, was zu machen, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Also finden auch so einen Reiz im Unerwartbaren. Woran liegt es denn, dass der eine das so und die andere das anders erlebt?
Na, da gibt es unterschiedliche Dispositionen. Aber generell ist ja das Schaffen, nehmen Sie den Popmusiker, der Grenzen austestet, ja, in seiner Inszenierung, der wird sich auch immer ein Stück weit dem Chaos widmen. Denken Sie an Mick Jagger, ja, Sympathy for the Devil, ja, er besingt das Chaos von Brutalitäten, aber geht dann den Schritt, dass er einen Song daraus macht, einen Text, ja, und damit durch das Kunstwerk das Chaos bewältigt. Das ist auch bei Blues zum Beispiel, chaotische Emotionen, chaotische Verzweiflung, Verlassenheitsgefühl, man ist ganz verwirrt. Und dann fängt man an, so die auf der Gitarre die ersten Töne zusammen zu sammeln und dann ein paar Textfragmente und das Chaos weicht. Und aus dem Chaos entsteht dann ein Kunstwerk oder vielleicht einfach ein kleiner Song oder ein Alltagsgedicht.
Also Kreativität geht durch das Chaos.
Ja, aber nicht nur. Also Nietzsche hat mal den schönen Satz gesagt, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären. Noch, also ein gewisses Chaos, eine gewisse Grenzüberschreitung, auch Verunsicherung, ja, ist sinnvoll, aber nur dann auch, wenn sie wieder dann durch zum Beispiel disziplinierte künstlerische Arbeit Struktur gewinnt. Das sieht man schon im Denken, ja, wir haben unterschiedliche neuronale Modi, in denen wir konzentriert etwas durcharbeiten und denken und andere Ruhenetzwerke zum Beispiel, die eher assoziativ, man könnte sogar sagen, chaotisch funktionieren. Und in diesem Wechselspiel zwischen der Konzentration und dem divergenten Herumschweifen entstehen dann neue Gedanken, Innovationen und Fortschritte.
Und auch Verknüpfungen von Altem eigentlich dann
so häufig. Ist es. Natürlich. Sie können nur, der kreative Funke kann nur das entzünden, was auch schon da ist. Das können Sie an so Original-Genies wie Mozart, ja, der ja revolutionär Neues geschaffen hat, aber natürlich auf dem Boden einer ganz reichen Formensprache, die er gelernt hat, die er sich auch durch wirklich Tag und Nacht musizieren angeeignet hat. Und dann entsteht zum Beispiel auch in einer emotionalen Erregung und in einer Neuordnung der Töne entsteht was ganz Besonderes, was es vorher nicht gegeben hat. Also Wechselspiel. Mhm. So ist das ja auch mit der kreativen Arbeit. Ja, das ist ja nicht nur so, dass man sich frei und chaotisch den Kuss der Musen überlässt, sondern das Wesen ist ja nicht nur, dass man neue und vielleicht auch verrückte Einfälle hat, sondern dass man diese Einfälle gestaltet, ja, durch konzentrierte Arbeit. Das sehen Sie an so chaotischen Protagonisten wie Mick Jagger, ja, der ja bekannt dafür ist, dass er eigentlich unglaublich diszipliniert war, auch so in seiner Alltagsarbeit, ja, Sport getrieben und auch als Geschäftsmann und. Und ihm war es möglich, sich aufgrund dieser sehr starken Strukturiertheit und letztendlich auch großen Disziplin, sich dann auch chaotischen Dingen zu widmen.
Also man muss ja auch selber, ja bitte, ja. Gegenbeispiel.
Gegenbeispiel wäre Jim Morrison. Jim Morrison hat das Chaotische nicht gespielt wie Mick Jagger und über das Spiel auch bewältigt, sondern Jim Morrison gefällt mir übrigens besser, aber er hat das Chaos dann gelebt, auch das emotionale Chaos gelebt und konnte es dann nicht mehr in Gedichte verwandeln. Also in seiner Endphase gehört er zum Club der 27-Jährigen, die da in diesem Alter gestorben sind. Also in der Endphase konnte er nicht mehr dichten und er konnte auch keine Musik mehr machen, konnte also dieses emotionale Chaos nicht transformieren durch Arbeit und dann ist er zugrunde gegangen.
Das heißt aber, Sie heben jetzt so ein bisschen diesen Mythos auf, dass besonders kreative Geister eben auch durchaus lebensunfähig sein können, weil ihnen so furchtbar viel einfällt und sie so sprudeln vor Ideen, dass sie eben nicht wissen, wie man eine Rechnung bezahlt. Das ist nicht der Weg zum Glück.
Das ist nicht der Weg zum Glück, der ist empirisch auch nicht richtig. Also es gibt sehr, sehr große, scheinbar chaotische verrückte Künstler, die sehr, sehr konzentrierte Arbeiter waren. Nehmen Sie Picasso, ja, der Revolutionär der Malerei des Beginn des letzten Jahrhunderts, ja, mit Dingen, die man vorher nie gesehen hat. Wenn man sich das nach ein paar Jahren sich anguckt, er hat mit sehr viel traditionellen Formen gearbeitet, diese Formen transformiert und dann immer wieder neu gestalten. Also letztendlich ist vielleicht auch Wissenschaft und Kunst und auch, sagen wir mal, Alltagskreativität ist Transformation des Chaotischen.
Kreativität braucht ein bisschen Chaos und Freiraum, aber auch Klarheit und Struktur, sagt Professor Rainer Matthias Holm-Hadula, Kreativitätsforscher an der Uni Heidelberg. Ganz herzlichen Dank. Tohuwabohu, jedem Chaos wohnt ein Zauber inne, der Tag in HR2 Kultur. Hier gilt unser Motto. Dem reinen Chaos im Kopf kann aber auch der Kreativitätsforscher nichts abgewinnen, gelingen kann nur das Wechselspiel. Umso interessanter, dass die kreative Leistung des Konzeptkünstlers Onkavara zur Documenta 11 im Jahre 2002 in einer sehr ordentlichen Aufreihung von Jahreszahlen bestand.
8987 AD.
Und es geht noch weiter für die, die sich der beruhigenden Kontinuität der fortschreitenden Zeit von Onkavara noch länger hingeben wollen. 1 Million Years heißt sein Werk. Sein Leben lang hat sich der japanische Künstler mit dem Verhältnis der Menschen zur Zeit auseinandergesetzt. Zeit bringt Ordnung auch in die Zukunft. Wenden wir uns nochmal Ordnung und Chaos in der Gegenwart zu. Professor Albrecht Beutelsbacher, Mathematiker an der Uni Gießen und Gründer des Mathematikums in Gießen. Guten Tag.
Guten Abend.
Wenn man sich bei Ihnen die Modelle im Mathematikum anschaut, dann sieht vieles nach Chaos oder Zufall aus, was da passiert. Zum Beispiel, wenn Münzen in einen Trichter laufen, einen großen, oder wenn Holzkreise über eine Platte rasen. Wie viel Chaos und Zufall erlauben denn solche physikalischen Vorgänge?
Es ist eigentlich so, dass die alle einen unbestimmten Ausgangszustand haben, also wie ich die Münze einwerfe, wie ich die Kugel auf die Platte bringe, das ist zufällig oder meiner Willkür überlassen. Aber dann beginnen die physikalischen und mathematischen Gesetze zu greifen und all das kommt in eine eigentlich auch vorhersehbare Ordnung. Die Kreisel bleiben stehen, die Münze rotiert in einer eigentlich berechenbaren Bahn, sodass aus diesem Chaos automatisch Ordnung wird.
Das heißt, da ist nicht wirklich Chaos und Zufall. Dann gibt es ja noch das berühmte klassische Beispiel, dass Chaos-Pendel, ein Pendel, an dem noch ein weiteres Pendel hängt. Und wenn das schwingt, dann sieht es wirklich sehr chaotisch aus. Ist da noch was von Zufall?
Ja, das ist eigentlich ein unglaublich tolles Experiment, denn ein einzelnes Pendel ist ja das Musterbeispiel an Regularität, an Regelmäßigkeit. Das kann man perfekt vorausberechnen. Und man denkt, wenn man an dieses Pendel noch ein Pendel hängt, dann wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber nein, es passiert was ganz anderes. Es wird mindestens für uns Menschen völlig unvorhersehbar. Also konkret, wir müssen dieses Chaospendel in einem Glaskasten haben, weil wir sonst von unseren Besuchern ganz viele Finger blutig geschlagen bekommen hätten. Denn das ist aber nicht Zufall, sondern das ist alles noch deterministisch berechenbar.
Nur also durch Vorbedingungen eigentlich festgelegt, deterministisch.
Genau, wenn ich alles genau kennen würde, den Ort und die Zeit und die Bewegung, dann könnte ich auch die Zukunft exakt berechnen. Aber das ist deswegen chaotisch und für uns Menschen intuitiv nicht fassbar, weil kleinste Änderungen in einem Anfangszustand zu gigantischen Änderungen im Verlauf führen. Also wenn ich das Pendel ein tausendstel Millimeter in einer anderen Position loslasse, dann wird es sich völlig anders verhalten. Und das liegt ja innerhalb der Messgenauigkeit. Ich kann gar nicht so genau messen, wie ich den Anfangszustand bestimmen müsste.
Das heißt, wenn ich nicht alle Bedingungen ganz genau vorher kenne, muss ich damit leben. Das erinnert mich dann doch wieder an den Brexit, dass unter Umständen hinten was rauskommt, was ich vorher nicht berechnen kann und was unvermeidbar ungenau ist.
Genau, es gibt solche Systeme. Die normalen Systeme sind anders. Wenn ich aufstehe und ob ich mir eine Minute länger oder weniger lang beim Zähneputzen Zeit lasse, verändert meinen Tag quasi nicht. Deine Änderungen.
Bus verpasse vielleicht schon.
Ja, aber manche in der Tat sind richtig gravierend und können Systeme zum Einsturz bringen.
Wenn Sie sagen, das menschliche Gehirn kann das eigentlich nicht berechnen. Es gibt ja seit den 60er Jahren die Chaosforschung und die gibt es auch erst seit den 60er Jahren, weil man dann Computer auch mit einsetzen konnte. Können wir denn damit weiterkommen in der Berechnung solcher unvorhersehbaren Dinge?
Na, eigentlich hat man das dadurch erst entdeckt. Also diese Chaosforschung hat ja sozusagen das Paradigma, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Südamerika, in Nordamerika einen Hurrikan auslösen kann. Also kleinste Änderungen können größte Katastrophen hervorrufen. Das ist eigentlich die Chaosforschung und das hat man eigentlich, man kann sagen, präzise verstanden bis heute.
Den Schmetterling hat man verstanden?
Also wie das sozusagen systemtechnisch, mathematisch funktionieren kann, dass das nicht irgendwelche Messfehler sind und so, dass man das nicht erklären kann, sondern es kann wirklich so sein, dass kleinste Ursachen größte Wirkungen haben.
Und was am Chaos hat man noch nicht verstanden?
Ja, man kann ja sagen, das ist gar nicht das richtige Chaos, dieses, was die Chaostheorie beschreibt. Das ist noch ganz weit weg von einem richtigen Zufall. Der richtige Zufall ist nochmal ein ganz anderes, spannendes Gebiet. Und da ist es in der Tat so, dass der Zufall gar nicht sagt, es kann alles passieren, es ist alles egal, sondern wenn man zufällige Systeme hat, gibt es da durchaus Struktur drin, also mindestens Kollisionen. Also etwa wir Menschen sind fast unfähig, eine zufällige Folge von Zahlen, sagen wir von Nullen und Einsen aufzusagen. Wir würden sagen, es ist irgend so ähnlich wie 01, 01, 01, vielleicht ein bisschen anders. Aber wir unterschätzen völlig den Zufall, der nämlich bewirken würde, dass es lange Ketten von Einsen oder von Nullen gibt. Also richtige Struktur in dem Zufall. Dies wird durch anders wieder aufgehoben. Das heißt, in dem Zufall, in zufälligen Systemen kann man immer Strukturen entdecken.
Ist das vielleicht auch die Lösung und die Antwort auf die Frage, was bringt Ordnung in ein Chaos, in ein chaotisches Geschehen?
Ja, wenn ich jetzt das ein bisschen höher sagen soll, dann ist es schon so, dass in solchen chaotischen, zufälligen Systemen Ordnungsstrukturen vorhanden sind. Aber wir Menschen müssen die erkennen, Wir müssen sie auch bewerten. Die können ja auch ins Negative führen, in ungewollte Konsequenzen haben. Und dann müssen wir sozusagen, wenn ich jetzt auf ganz hoher Ebene das sagen soll, auch die Chance ergreifen, beherzt ergreifen und die Struktur nutzen.
Die, die man vielleicht entdeckt, die zur Lösung führen kann, weil nicht in allen Fällen kann man dann um so ein Chaospendel einen Glaskasten bauen.
So ist das, genau.
Vielen Dank, Professor Albrecht Beutelsbacher, Mathematiker an der Uni Gießen und Gründer des Mathematikums in Gießen. Manchmal geschehen Dinge, die wie zufällig Ordnung in ein Chaos bringen. Dann muss man zupacken, ob da in Sachen Brexit noch jemand Hoffnung hat. Nichts kann existieren ohne Ordnung, nichts kann entstehen ohne Chaos. So hat Albert Einstein es formuliert. Chaos und Ordnung gehören untrennbar zusammen. Das ist in dieser Sendung sehr deutlich geworden. In kreativen Prozessen in der Natur, der Physik und in politischen Systemen. Kein Wunder, dass die, der das Brexit-Chaos jetzt in Missachtung der Vorgeschichte vor allem zugeschrieben wird, einen sehr festen Vertrag mit Struktur und Ordnung hat. Theresa May hat einen Plan. Nicht nur, wie ein Brexit aussehen kann, sie hat auch einen Plan, wie Theresa May aussehen kann. Das sieht man der britischen Premierministerin auch an, findet Claudia Sauter.
Leuchten wir mal kurz vor der schicksalhaften britischen Abstimmung in den Kleiderschrank dieser wackeren Frau. Was ist heute schlimmer für Theresa May? Dass sie keine Mehrheit für ihren Brexit-Deal kriegt? Oder dass in diesen Stunden ihre Vorzugskarte von Russell and Bromley ausläuft? Sie gilt nur für ein Jahr und jetzt muss neu verhandelt werden. Russell und Bromley ist jene fabelhafte britische Kaufhauskette für Handtaschen und Schuhe, der Theresa May die Treue hält, seit sie in die Politik gegangen ist. Die Firma weiß, was Frauen wünschen, und zwar seit 1873. Wer also, wie Russell und Bromley, dem Blitz, den deutschen Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg getrotzt hat, der liefert auch stilsicheres Schuhwerk für Attacken auf Parteitagen. So trug Theresa May Ballerinas mit Stahlkappen in Birmingham vor 2 Jahren, als sie ihre Leute mit einer scharfen Brexit-Rede in die Schlacht zu treiben versuchte, erstmalig übrigens als Premierministerin. »It's the Steel Lady«, titelte damals anerkennend eine britische Boulevardzeitung, die auch genau recherchiert hatte, dass die schwarzen Stahlkappenbomber an Theresas Füßen ein Modell namens Charlize waren und 215 Pfund Sterling gekostet hatten. Schuhe hat Madame Prime Minister seither unentwegt jedem anvertraut, der mitschreiben wollte, Schuhe seien ihre größte Extravaganz und eine ihrer größten Lieben. Ehemann Philipp hat da nichts zu entscheiden, ob Schnürschuhe mit Kristallabsatz, ob hochhackig mit Leopardenmuster oder Ballerinas mit Kussmündchen links und rechts. Es sind Russell and Bromleys und nicht etwa Treter von Birkenstock. Die ehemalige Chefin der britischen Vogue hat vor gar nicht langer Zeit in einer Sendung der BBC gemäkelt, dass Theresa May auf gar keinen Fall als Mode-Influencerin durchgehe. Aber das verbuchen wir jetzt mal als schnöden Versuch, die Lady aus der Downing Street optisch runterzureden. Was wir hier und heute nicht zulassen werden. Wir wünschen uns Theresa May jedenfalls bei der Abstimmung nachher in Overknee-Stiefeln mit den höchsten Absätzen in der Geschichte von Westminster. Und sie sollte ihre Ansprache mit dem Satz beginnen: Geben Sie diesen Schuhen eine zweite Chance.
Und das war der Tag für heute. Nicht alles, was chaotisch aussieht, ist schrecklich und unberechenbar. So haben wir es in der letzten Stunde aus Wirtschaft, Gesellschaft und Naturwissenschaft gehört. Ordnung und Chaos gehören zusammen. Ordnungsgemäß beenden wir die Sendung. Wie geordnet die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus heute Abend ablaufen wird, ist offen. Ebenso wie der Ausgang der Abstimmung. Ob danach geordnetes Chaos oder ungeordnetes Chaos folgen, auch das ist ungewiss. Die meisten befürchten das Ungeordnete. Nur eins ist sicher, die bestehende britische und die EU-Ordnung sind schon jetzt erschüttert. Mehr von uns finden Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, die Sendung auch zum Nachhören, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.